Welches Zeichen tust du, damit wir an dich glauben? Was tust du? Dieses Thema begleitet uns jetzt in dieser kommenden Woche. Und ich möchte anfangen mit der Frage, was ist eigentlich Glaube? Unser Erzbischof Heiner Koch hat mal gesagt, jeder Mensch glaubt. Die einen glauben, dass es Gott gibt und die anderen glauben, dass es Gott nicht gibt. Also der Mensch ist geprägt durch den Glauben. Und zwar deswegen, weil unser Leben voller Unsicherheiten ist. Wir müssen an so vieles glauben im Leben. Und das geht schon ganz unten los im profanen Bereich, bei den normalen Geschäftsbeziehungen. Zahlt der Kunde, wenn ich ihm was liefere? Liefert die Firma, wenn ich das Geld vorausbezahle? Oder Sie gehen in die Gaststätte, schmeckt mir das, was der jetzt bringt? Sie glauben, dass es Ihnen schmeckt, weil Sie den Titel in der Speisekarte gesehen haben und die Erfahrung schon mal gemacht haben, das hat mir schon mal geschmeckt, das esse ich wieder. Oder Sie haben das noch nie gegessen und Sie wagen sich, dieses Gericht zu essen, im Glauben, dass es ja interessant sein könnte, dass es gut schmeckt, dass es Ihnen bekommt. Also Essen ist heutzutage eine Glaubenssache geworden. Die einen glauben, dass sie in der vegetarischen Kost alles drin haben und ihnen das dabei gut geht. Die anderen glauben, dass sie bloß kein Schweinefleisch, damit es ihnen gut geht. Und die anderen glauben, in allem ist was Gutes, man kann alles essen. Und so ist Essen heutzutage eine Glaubenssache geworden. Beziehungen der Freundschaft sind Glaubenssachen. Ist die Freundschaft in der Krise tragfähig oder ist es nur ein Freund, eine Freundin für die guten Zeiten? Gibt diese Freundschaft ein Gefühl von Sicherheit und Verlässlichkeit oder sind die Freunde nur dann zur Stelle, wenn sie am Wohlergehen von einem selbst teilhaben können und wollen, dann geht es ihnen auch gut. Aber wenn man in Not gerät, dann entscheidet sich, ob es eine gute Freundschaft war bisher. Liebesbeziehungen sind Glaubenssachen. Eine Liebesbeziehung ist ja geprägt von dem Gefühl des Verstehens, der Wertschätzung. Der andere ist da, der andere schätzt mich so, wie ich geschätzt werden möchte, geliebt werden möchte. Der andere gibt mir das Gefühl von Geborgenheit, so ein Gefühl von Zuhause sein. Und entscheidend ist aber, ich kann zwar jetzt die Erfahrung machen, bei dem oder der fühle ich mich wohl, fühle ich mein Leben in guter Hand, fühle ich mich angenommen. Aber wird es auch morgen noch so sein? Also alle Ehepaare heiraten, weil sie glauben, es hält ein Leben lang. Sie müssen sogar auch noch versprechen, in guten und in bösen Tagen. Ich bin da immer, sagt er, sie müssen das, sonst kann ich die Ehe nicht schließen lassen, wenn nicht dieses Versprechen da ist, der Treue. Und Treue ist auch wieder eine Glaubenssache. Ich glaube, dass der andere mir auch treu ist und zu seinem Versprechen, zu seinem Lebensbund hält. Und auch die Beziehungen zu Gott sind eine Glaubenssache. Hört er mein Rufen, wenn ich ihn brauche? Ist er da, wenn ich nicht mehr weiter weiß? Ich kann zwar jetzt die Erfahrung machen, er lässt es mir gut gehen, aber die Frage, lässt es mir auch morgen noch gut gehen, ist eine Glaubenssache. Das ganze Alte Testament ist voll von Zweifeln. Bisher hast du uns doch geholfen, du hast uns rausgeführt aus Ägypten, du hast uns durchs Rote Meer geführt, du hast uns in der Wüste das Manna gegeben und jetzt kommen die Feinde und machen uns nieder. Was sollen wir noch an dich glauben oder sollen wir an einen stärkeren Gott glauben? Als der Mose auf dem Sinai war und so lange nicht zurückkam, er blieb ja 40 Tage oben und die Israeliten haben schon gemeint, womöglich wilde Tiere haben ihn aufgefressen, also der Jahwe da oben, der hat ihn auch nicht beschützen können, also wir machen jetzt einen neuen Gott und haben das goldene Kalb gegossen. So, das war der neue Gott. Also es ist ja eine wahnsinnig interessante Geschichte mit diesem goldenen Kalb, die sich heute in einer frappierenden Ähnlichkeit wiederholt, weil alle auf ihr Gold setzen. Es muss jetzt nicht unbedingt das materielle Metall sein, sondern auf ihre materielle Sicherheit. Das ist das goldene Kalb unserer heutigen Tage. Dass man abgesichert ist, dass man auch im Ruhestand nicht die Altersarmut ergreift und so weiter. Also, die Beziehungen zu Gott sind eine Glaubenssache, weil ich mag zwar in der Vergangenheit und auch in der Gegenwart die Erfahrung machen, es geht mir gut mit meinem Gott, aber ob es mir morgen noch gut geht, das ist Glaubenssache. Das heißt also, Glaube ist die Basis einer jeden Beziehung, egal welcher Art, die auf Zukunft gerichtet ist. Ich muss nicht glauben, was in der Vergangenheit war, das weiß ich ja. Das ist ja alles schon geschehen, das ist schon alles verifizierbar. Aber wie es in der Zukunft ausschaut, darauf richtet sich unser Glaube. Und ich weiß nie, was ich heute glaube, ob das morgen noch Gültigkeit hat. Im profanen Leben ist das ganz normal. Das kann sich von heute auf morgen ändern durch Wirtschaftskrisen, Gesetzesänderungen oder weiß nicht, welche Katastrophen und sonstige Unsicherheiten. Also da ist es ganz normal, dass unsere Zukunft unsicher ist und wir in gutem Glauben versuchen, einen um den anderen Tag einigermaßen erträglich und vielleicht sogar lebenswert rumzukriegen. Also Glaube ist grundsätzlich ein Beziehungsfundament, was ich heute gestalte und was sich in der Zukunft verifizieren muss. In der Zukunft weiß ich, hat das, was ich in der Vergangenheit geglaubt habe, Bestand gehabt oder war es eine Illusion? Illusionen kann man immer in der Rückschau erkennen. Da habe ich mich getäuscht. Da bin ich reingelegt worden. Da habe ich mir was eingebildet? Also Glaube sind Beziehungsfundamente heute, die die Zukunft verifizieren muss. Und Glaube findet deswegen seine Bestätigung immer in der Rückschau. Glaube braucht eine Zukunft, um die Bestätigung zu erhalten. Ja, es war richtig, was ich geglaubt habe. Und so ist die ganze Heilsgeschichte aufgebaut. Immer in der Rückschau. Und wir lassen so die Worte, die immer wieder so in der Bibel durchkommen, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Na, die drei Leute sind schon längst tot. Aber welche Lebensgeschichte die mit ihrem Gott verbunden haben, das ist es, woran wir uns irgendwo andocken, zu versuchen, daran teilzuhaben, an dieser unverbrüchlichen Treue Gottes, die er dem Abraham und seinen Nachkommen geschworen hat. Wenn uns das gelingt, dann wären wir mit unserem Glauben froh. Und wenn die Geschichte Abrahams, Isaaks und Jakobs und alle Nachkommen, wenn die wir in irgendeiner Weise auch mit erfahren können oder uns da sozusagen Verknüpfungen mit dieser antiken Heilsgeschichte herstellen lassen, dann sind wir uns sicherer im Glauben. Ja, so ähnlich habe ich das auch erlebt. Ich musste auch von zu Hause weg. Ich habe auch gegen irgendwelche Feinde kämpfen müssen, mich durchsetzen müssen, meine Haut retten müssen und so weiter. Also die Geschichte Abrahams, Isaaks und Jakobs, die ist fundamental für unseren Glauben an Gott. Und deswegen kommt sie immer wieder vor in den Lesungen, in der Liturgie. Immer wieder wird uns das, was im Nachhinein sicher war. Der Abraham ist ausgezogen. Der war sich sicher, weil er daran geglaubt hat. Und dabei hat ihm Gott gar nicht gesagt, wo es hingeht. Er hat ihm nur gesagt, zieh weg und ich werde dir zeigen, wo es lang geht. Unsichere geht es gar nicht. Ne? Also das ist wie nachts das Licht auszumachen und sagen, jetzt marschiere ich los. Also das war die Glanzleistung von Glaube schlechthin, einem Gott, wer weiß, wie er ihn erfahren hat. In der Bibel haben wir Bilder. Ich weiß nicht, ob sich damals Gott anders gezeigt hat als heute, vielleicht. Wir waren nicht dabei. Der Abraham hat es nicht aufgeschrieben. Es wurde ja erst 2000 Jahre später aufgeschrieben, was der Abraham damals erlebt hat. Der Glaube. Tiere haben keinen Glauben. Die glauben nicht, dass sie morgen was zu fressen finden. Die fressen heute schon alles auf, was sie finden, bis sie eben nicht mehr können. Und dann haben sie den Tag überlebt und am nächsten Tag wiederholt sich's. Also aber es gibt auch intelligente Tiere. Die Raben, die oder andere Hamster, die schaffen sich Vorräte an. Das ist eine Intelligenz der Natur, dass sie, die Raben verstecken ja ihre Sachen, die sie gefunden haben. Und so eine Rabenmentalität haben Menschen auch manchmal, dass wir horten und dann die Sachen verstecken, das darf niemand finden. Das ist meine Zukunftssicherung. Also so mal ein paar Pinselstriche. Was ist Glauben? Es ist zunächst mal gar nicht unbedingt etwas Frommes, sondern es ist eine Art zu leben, eine Art von Sicherheit, von Auseinandersetzen mit einer unsicheren Zukunft. Und es ist eine Vertrauensbasis, ohne die der Mensch nicht leben kann. Menschen, bei denen Vertrauensbasis erschüttert worden ist, haben ein Trauma. Kleinkinder, wenn diese Vertrauensbasis zur Mutter, diese sichere Nähe, dieses verfügbar, die Mutter ist verfügbar, wenn ich schreie, wenn dieses Vertrauen enttäuscht worden ist, dass die Mutter mal nicht da ist, wenn es schlecht geht, wenn sie es braucht, dann entsteht Angst, die womöglich langfristige Folgen haben kann. Also, keinen Glauben zu haben, zieht automatisch ein Angstpotenzial nach sich. Ich hatte mal einen Chef auf der Arbeit, der, mit dem habe ich öfter mal so geplaudert und der wusste, dass ich gläubig bin und nach einer Zeit sagt er mir, Sie als gläubiger Mensch haben einen großen Vorteil. Sie haben keine Angst. Und da ist es mir bewusst geworden. Also wenn einer keinen Glauben hat, nicht dieses Vertrauen auf einen Gott, der ihn hält, auf eine Zukunft, die Gott fügt und gestaltet, Der muss ja Angst haben. Und was tun die Menschen nicht alles aus Angst? Die machen auch Kriege, weil sie Angst haben, der andere, der könnte die Lebensgrundlage entziehen und so weiter. Also Glaube ist ein anderes Wort für Vertrauensbasis, für die Sicherheit, es wird gut gehen. Und jetzt ist die Frage, wie entsteht und wie wächst so ein Glaube? Zunächst mal, der Glaube wird übernommen von den Eltern, von den Lehrern, im Kindesalter. Ein Kind wird gläubig erzogen, weil es in so einer gläubigen Familie, in so einem Umfeld, was das Vertrauen auf Gott setzt, aufwächst und da geht es, dieses Vertrauen wird übernommen. Und das geht schon beim Essen los. Das Kind sieht, die Eltern essen das auch, also wird es mir auch bekommen. Dann glaube ich auch daran, dass es mir auch schmeckt, dass es mir gut tut. Und mit der Zeit entsteht Glaube, der im vorgerückteren Alter aus der Erkenntnis und aus der Erfahrung. Ich habe erfahren, dass es mir gut geht, wenn ich dies und jenes mache. Also habe ich damit eine Orientierung, ja, auf diesem Weg, da kann ich weitergehen mit diesen Methoden, mit diesen Dingen, mit diesem Glauben, ist mein Leben handelbar, da kann ich mein Leben realisieren, da komme ich auf meine Sehnsüchte, dass die erfüllt werden. Und dann ist es so, dass der Glaube die Sinne braucht. Ich muss das sehen. Dieser dumme Spruch, was ich nicht sehe, das glaube ich nicht. Da frage ich immer, können Sie den Wind sehen? Können Sie Liebe sehen? Und trotzdem glauben Sie an den Wind. Sie glauben an die Liebe. Und neuerdings ist ja dieser Spruch, ich glaube nur, was ich sehe, total entkräftet, weil die Naturwissenschaft festgestellt hat, dass die Materie im Universum, die wir sehen können, macht maximal 10% aus. Alles andere ist schwarze Materie, was vorhanden ist, was sich messen lässt anhand der Gravitation. Aber wir sehen sie nicht und wir wissen auch nicht, woraus sie besteht. Aber sie muss da sein, weil es in der Gravitationslehre nachweisbar ist. Also 90% des gesamten Universums sehen wir gar nicht. Was wir hier sehen im Raum, sind nur 10% der realen Dinge. Die anderen 90% sehen wir nicht, die können wir nicht greifen. Okay, Wissenschaftler haben es festgestellt, wir müssen daran glauben, weil nach den Methoden der Wissenschaft es offensichtlich ist, aber wir können es nicht sehen. Also Glaube braucht die Sinne des Körpers, zunächst mal das Sehen. Wenn wir den Paulus lesen, der sagt, der Glaube kommt vom Hören, also weil das Wort Gottes verkündet worden ist, können wir daran glauben. Dass der andere mich liebt, kann ich mit meinem Tastsinn, die Ausdrucksformen der Zärtlichkeit, das sind auch die Sinne des Körpers, mit denen der Glaube an die Liebe wahrgenommen wird. Und so lassen sich alle Sinnesorgane durchdeklinieren. Man sagt ja, ob ein Essen noch gut ist, das im Kühlschrank steht, muss man angucken. Wenn es noch die richtige Farbe hat, Punkt 1. Dann riecht man dran, wenn es den passenden Geruch hat, der dazugehört, Punkt 2. Und dann kann man noch kurz schmecken. Wenn es noch so schmeckt, wie es sein soll, dann ist die Nahrung in Ordnung. Das sagen, muss man gar nicht chemisch da irgendwie was nachweisen, sondern wir haben alle Sinne, um sowas festzustellen. Dann können wir glauben, dass es gutes Nahrungsmittel ist. Und wenn es dann noch irgendwie nicht bekömmlich ist, ne, dann hat es vielleicht andere Gründe, dass wir allergisch gegen irgendwas sind, was da drin ist oder wie auch immer. Also Glaube braucht die Sinne. Und der Glaube an Gott braucht auch die Sinne der Seele. Auch die Seele hat Sinne. Und nicht fast analog zu den körperlichen Sinnen. Also man kann mit dem Herzen hören. Der Exupéry sagt, man sieht nur mit dem Herzen gut. Und dass das Herz fühlt, das wissen wir auch alle. Also der Glaube braucht die Sinne des Körpers und der Seele, um Bestätigung zu kriegen, um Erfahrung zu machen. Glaubenserfahrungen sind immer Sinneserfahrungen. Ich habe das gefühlt, ich habe das gesehen, ich habe das gespürt. Und schließlich ist der Glaube ein anderes Wort für Warten und Erwarten. Wenn ich an die Liebe eines anderen glaube, dann erwarte ich mir bestimmte Reaktionen. Dann warte ich drauf, bis er wiederkommt. Dann erwarte ich mir, dass er zum Geburtstag gratuliert. Dann erwarte ich mir, dass er sich an den Hochzeitstag erinnert. Also Glaube ist ein Warten und Erwarten. Ich erwarte ja, wir erwarten alle etwas von Gott. Wir erwarten, dass wenn wir beten, dass wir ruhig werden, dass wir Trost finden, dass wir spüren, er ist nahe. Wenn Jesus sagt, das Reich Gottes ist nahe, dann ist es ein Glaube, der genau in diese Kategorie fällt. Man kann nur sagen, dass etwas nahe ist, wenn man die Nähe spürt, wenn man die Nähe wahrnimmt. Sonst, die Bundeskanzlerin ist mir jetzt nicht nahe. Also die ist irgendwo da in ihrem Regierungssitz oder auf Reisen oder keine Ahnung an welchem Schreibtisch. Da kann ich nicht sagen, sie ist mir nahe. Aber Sie alle, wie Sie hier sitzen, die spüre ich in einer anderen Weise nahe. Also, Glaube ist ein Warten, Erwarten, ein Wahrnehmen mit den Sinnen des Körpers und der Seele. Wie gesagt, Glaube ist auf die Zukunft gerichtet, denn in der Gegenwart habe ich nur die Gewissheit von dem Gesehenen, von dem, was ich jetzt erlebe. Das sind Sicherheiten, die habe ich aber nur im Jetzt. Die kann ich nicht haben in der Zukunft, noch nicht. Also Glaube ist immer etwas, was sich auf Ungewisses richtet, weil es entweder in der Zukunft liegt oder weil es mit meinen Sinnen nicht erfassbar ist, nicht wahrnehmbar ist. Zum Beispiel, ich glaube, dass es meinem Kind jetzt, das zum Beispiel in der Schule ist oder sonst wo, nicht in der Nähe, dass es ihm gut geht. Das ist dieses Vertrauen, dieser Glaube. Oder ich glaube, dass mein Partner, der ferne ist, dass der jetzt treu ist. Also Glaube ist etwas, was in die Zukunft geht oder eben auf etwas, was ich jetzt mit den Sinnen in der Gegenwart nicht wahrnehmen kann. Und jetzt die Frage an uns, an jeden Einzelnen, die sich jeder selber stellen kann. Seit wann glauben Sie eigentlich an Gott? Ich erwarte mir jetzt kein Datum und keine Uhrzeit. Gibt's auch. Schauen Sie sich Paulus an, der ist vom Pferd gefallen, vom Licht getroffen und das war für ihn der Wendepunkt des Lebens, wo er an Jesus geglaubt hat. Also solche Ereignisse gibt es auch. Aber wenn Sie feststellen, seit wann Sie glauben, dann machen Sie das bestimmt an irgendeiner guten und wichtigen Erfahrung fest, wo Sie gemerkt haben, ja, da habe ich geglaubt und das ist gut gegangen, da hat sich's bewahrheitet, was ich geglaubt habe, da habe ich die Erfahrung gemacht, dass der Glaube richtig war. Seit wann ich glaube, kann man also in den meisten Fällen nicht so an einem Datum festmachen. Vor allen Dingen, wenn man in einer gläubigen Familie aufgewachsen ist, dann wächst man rein und macht die eine und andere Erfahrung, groß oder klein oder wie auch immer. Also es ist ein kontinuierlicher Wachstumsprozess, so ein Glaube. Und dieser Wachstumsprozess, der hört aber auch nicht auf, bis wir zum letzten Atemzug gekommen sind, weil Glaube ja erstens mal tiefer und fester werden kann und zweitens immer wieder neu genährt werden muss. Wenn ich aufhöre zu glauben, kann ich ja machen, dann ist er auch irgendwann verdunstet, wie man heutzutage sagt. Also wenn ich so manche Kirchengemeinden sehe, wo die Leute dann nicht mehr in die Kirche kommen, dann stelle ich halt fest, ja, die haben so Schritt für Schritt aufgehört zu glauben. Da hört man auf zu beten, dann hört man auf, in die Kirche zu kommen und dann hört man auf, vertrauensbildende Maßnahmen mit Gott zu ergreifen, also auf ihn zu setzen und von ihm die Kraft und die Sicherheit zu erhalten. Und dann wird es flach und flacher, bis er versandet. Und dann kommen eben die dummen Sprüche bezüglich des Glaubens. Ich glaube nur, was ich sehe. Glauben heißt nicht wissen. Der stimmt sogar, der Satz. Ne? Ich weiß es ja tatsächlich nicht, sonst bräuchte ich ja nicht glauben, sonst hätte ich ja schon die Gewissheit. Also wenn ich schon die Zukunft wüsste, wenn ich schon weiß, Gott wird immer das machen, was ich möchte, dann muss ich nicht glauben, dann weiß ich es ja. Aber weil ich das eben nicht weiß, deswegen stimmt es. Glauben heißt nicht wissen, deswegen ist es ja Glaube. Und so ein Spruch, wer glaubt, wird selig, stimmt auch übrigens. Der ist gar nicht verkehrt. Weil ich glauben kann, bin ich in dieser seligen Sicherheit und in diesem Vertrauen. Aber eben dieser Spruch wird häufig verwendet, wenn man seine Zweifel hat. Na, wer weiß, ob das richtig ist, was der sagt. Ne? Und dann auch noch so ein Spruch, ich bin öfter mal so im Rahmen meiner Internetseelsorge auch in so einem Atheistenportal. Und da kommt natürlich immer regelmäßig so der Spruch, das ist nicht wissenschaftlich gesichert, das braucht man nicht glauben. Stimmt. Also das, was wir glauben, ist nicht wissenschaftlich gesichert. Es ist nicht mal theologisch gesichert. Denn in allen Jahrhunderten haben die Leute was anderes geglaubt. Also es gab Zeiten, da haben die an einen strafenden und rächenden Gott geglaubt. Na, so ein Glauben, der geht uns heute nie und nimmer in den Kopf und geschweige denn ins Herz. Aber damals war das, die Kirchengewölbe sind voll von Marterwerkzeugen, denen Gott die Sünde ausgeliefert hat, die böse waren und nicht geglaubt haben. Also ich verlasse mich auf wissenschaftlich Gesichertes. Das ist so ein absolutes Schmalspurdenken, denn die Wissenschaft kann wirklich nur, allein schon was die Materie angeht, maximal 10% erforschen. Die anderen 90% sind bislang unerforschlich. Und dann gibt es natürlich auch noch gute Argumente bezüglich des Glaubens. Es muss doch einen Gott geben, sonst wäre alles sinnlos. Also Gott ist der letzte und größte Sinngeber unseres Lebens. Ohne ihn wäre alles in der Perspektive der Eintagsfliege. Heute drauf los, morgen bin ich tot und kein Hahn kräht. Und nur in der Erfahrung und im Leben in Bezug auf Gott wird mein Leben sinnlos. Er gibt den Sinn, er gibt sogar dem Schmerz und dem Leid den Sinn, den wir Menschen gar nicht so geben können. Und eine weitere Feststellung bezüglich des Glaubens, es muss doch einen Schöpfer geben, denn auch der Zufall ist doch geschaffen. Der Zufall ist gefügt, der Zufall ist, muss im Rahmen der Möglichkeiten sein. Und die Möglichkeiten, in denen der Zufall eintritt, die müssen auch geschaffen sein. Und für mich einer der wichtigsten Beweise, dass es Gott gibt, dass der Glaube an Gott wichtig und richtig ist, ohne Gott gäbe es keine Gerechtigkeit. Dann hätten alle korrupten Kriegstreiber, Waffenhändler, Ausbeuter und sonstige üble Menschen hätten Recht, wenn sie mit einer solchen Lebensweise sich auf Kosten anderer ein angenehmes Leben verschaffen und dabei straffrei oder schadlos davon kämen. Also wenn es da keine Gerechtigkeit gäbe, dann wäre alles sinnlos, ungerecht und unverantwortbar. Auch Verantwortung, das ist ja auch so ein Titel. Wem muss ich denn Antwort geben? Fremden Menschen? Muss ich denen Antwort geben? Und selbst im familiären Kontext bleiben oft die Beteiligten Antworten schuldig. Warum hast du das gemacht? Habe ich keine Antwort? Weiß ich jetzt heute auch nicht mehr, warum ich das damals gemacht habe? Also diese Verantwortung, wenn es nicht jemand gibt, dem ich die letzte Verantwortung, Rede und Antwort stehen muss, was wir in unserem Verständnis mit dem ewigen Gericht verbinden, wo Gott uns fragen wird, warum hast du das gemacht? Was war deine Motivation? War die Motivation gut oder eben nicht? War sie egoistisch oder altruistisch, auf das Wohl aller bedacht? Also diese Antwort, wenn die niemand geben müsste, dann kann man sich auch den Strick nehmen. Denn dann ist alles sinnlos. Aber zum Glück gibt es jemand, dem wir am Ende Rede und Antwort stehen müssen und dem wir sagen können, ich habe es gut gemeint, es ist nicht so gut gelungen wie gemeint. Das Schöne ist, was mich immer so beeindruckt und was wissenschaftlich festgestellt worden ist. C.G. Jung, der große Psychologe, Psychoanalytiker, der hat festgestellt, Kinder sind von Natur aus religiös. Also denen muss man es gar nicht aufschwatzen, denen muss man erzählen und sie glauben, das ist klar, ist es so. Es muss einen Gott geben, der alles so schön macht in der Natur, der Dinge macht, auf die kämen wir Menschen gar nicht. Also Kinder in ihrer Entdeckung, in ihrer Unbefangenheit sind auch religiös unbefangen. Und schließlich kann man feststellen, weltweit gibt es nur eine absolut verschwindende Minderheit von Menschen, die nicht glauben. Und die größte Konzentration der Menschen, die nicht glauben, die sind in den neuen Bundesländern und in Tschechien. Denn da haben 50 Jahre, 60 Jahre Kommunismus systematisch den Glauben aus den Köpfen und aus den Herzen raus doktriniert. In allen anderen Ländern sind fast ausschließlich gläubige Menschen. Die glauben an was auch immer, an irgendeinen Gott, an irgendein höheres Wesen, an ein Prinzip, Buddha. Die Buddhisten haben ja keinen Gott, sondern sie glauben an das Prinzip des ewigen Buddhas. Das ist die einzig so mir bekannte gottlose Religion, der Buddhismus. Es gibt keinen Gott bei denen, sondern ja, Zustand. Das Nirvana ist ein Zustand, in dem man gerät, wenn man loslässt. So alle Bedürfnisse, alle Wünsche abtötet oder sich abgewöhnt, dann kommt man in den Zustand des Gleichmuts, wo ein nichts mehr stören kann, nichts mehr enttäuschen kann. Also die Nichtglaubenden sind weltweit, ich habe mal was gehört von 5% der Menschen insgesamt sind Nichtglaubende. Sogar in der Sowjetunion, die hatten ja unter dem Kommunismus mussten ja Vater und Mutter arbeiten gehen, also haben die Großeltern die Kinder erzogen, die haben sie natürlich religiös erzogen. Und deswegen ist es auch für uns so komisch, befremdlich, dass der Putin öfter mal zu sehen ist in irgendeiner orthodoxen Kirche. Okay, kann auch wahlkampftaktisch sein, aber bestimmt hat er auch irgendwo eine religiöse Erziehung abgekriegt. Auch ein Stalin hat religiöse Erziehung gehabt. Ich glaube sogar, der hat Theologie studiert. Also, wie gesagt, egal wie, die Minderheit, absolute Minderheit sind die Nichtglaubenden. Die Frage, wann Anthropologen unter der ganzen Entwicklungsgeschichte des Menschen die Primaten unterscheiden von Menschen, das wird an drei Elementen festgemacht. Zum einen, Menschen sind dann, wenn sie mit Feuer umgehen können. Tiere können kein Feuer machen, sondern nur der Mensch kann das Feuer beherrschen. Zweitens, dann, wenn die Primaten oder nachfolgende Generationen ihre Toten begraben, weil damit zum Ausdruck kommt, der lebt ja noch. Der muss sich ja mit dem Grabmal ein Denkmal setzen, der ist ja noch vorhanden. Also ein Weiterleben in irgendeiner Weise. Und schließlich der Ausdruck, der künstlerische Ausdruck durch Höhlenmalereien und so weiter. Wenn die drei Elemente gegeben sind, dann wird vom Menschen gesprochen. Also die Neandertaler hatten diese drei Elemente. Und so geht es runter, bis dann irgendwann so die in der Entwicklung etwas von dem nicht mehr da ist, dann sind es eben Primaten oder so hochentwickelte Affennachfolger oder wie auch immer. Also Glaube ist ein Warten und ein Erwarten, und deswegen können Glaubende auf Gott warten, dass er eingreift, wann es sein Wille ist, also der Zeitpunkt, wann hilft Gott, wann erfahre ich seine Nähe. Und Glaubende erwarten etwas von Gott, nämlich das Gute, das er möchte. Wir können nicht erwarten, dass alles, was wir ihm bitten, dass das auch er schenken wird, sondern Glaubende wissen, ich habe nur einen begrenzten Horizont und weiß nicht, ob das, was ich heute möchte, morgen noch gut ist, aber Gott weiß es. Also dieses Wann und Was haben Glaubende in ihrer Beziehung mit Gott integriert und können vertrauen, dass die Sehnsüchte erfüllt werden, denn sie sind ja von Gott, unsere Sehnsüchte, dass unser Leben gelingt. Auch da wissen wir, das will Gott, dass unser Leben gelingt. Und wenn es Probleme gibt, dann erwarten wir auch, dass wir Hilfe bekommen von Gott, Probleme zu lösen und womöglich zu vermeiden. Und es gibt einen schönen Spruch, der sagt, Gott tut nichts anders als fügen. Die guten Fügungen, die dann sozusagen automatisch das Gute beim Menschen bewirken, das ist es, was Gott macht, die guten Fügungen. So, das war jetzt mal so ein Aufriss, was das Wort Glaube alles beinhaltet. Und ich möchte Ihnen einen Tag schicken mit einer Fragestellung, die Sie, wenn Sie möchten, sich beantworten, sich damit konfrontieren können. Wodurch wird mein Glaube ausgedrückt? Was sind meine Glaubensvollzüge? Was tue ich, weil ich glaube? Sie kriegen das alles schriftlich, Sie müssen jetzt nicht alles wörtlich mitschreiben. Ich verteile gleich noch das Konzept von. Also, was tue ich? Was tun wir, wenn wir glauben? Was sollte ich mehr tun? Wo habe ich den Eindruck, ich mache das zu wenig? Und wovon sollte ich eigentlich weniger tun, was ich jetzt tue, aber als gläubiger Mensch sollte ich das nicht oder weniger tun? So, mit dieser Fragestellung möchte ich Sie in den Tag schicken und wir schließen mit dem Gebet ab. Herr unser Gott, wir danken dir, dass du uns die Gabe des Glaubens geschenkt hast. Lass ihn wachsen, lass ihn fest werden, lass ihn tiefer werden, lass ihn so groß werden, dass wir ihn weiter schenken können, dass wir das Vertrauen in dich leben können, angstfrei, vorwurfsfrei, illusionsfrei und frei von Egoismen aller Art. Sei du einfach da. Lass uns dein Angesicht sehen. Dann ist uns geholfen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist.
Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in der Ewigkeit. Amen.